Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen, herzlich willkommen. Es hat etwas gedauert, aber inzwischen sind alle Stimmen in Bremen und Bremerhaven ausgezählt. Und jetzt ist es auch amtlich. Die SPD ist wieder die stärkste politische Kraft. Sie kann sich aussuchen, mit wem sie regiert. Heute haben die Sondierungsgespräche begonnen. Mehr dazu bei Deutschland heute. Außerdem Cybermobbing und Pornografie im Internet. Wie Schüler darüber aufgeklärt werden. Und ukrainische Soldaten in Deutschland. Wir haben uns angesehen, wie sie trainieren auf der Schwäbischen Alb. An den letzten Hochrechnungen hat sich nicht mehr viel geändert nach der Wahl in Bremen am vergangenen Sonntag. Die SPD ist klarer Wahlsieger. Mit 29,8% hat damit etwa 5% mehr Stimmen als 2019 erhalten. Die CDU konnte ihre Position als stärkste Kraft nicht verteidigen. Sie landet mit geringen Verlusten bei 26,2%. Eine heftige Schlappe, die gab es für die Grünen, die mit 11,9% einen Verlust von 5,5 Prozentpunkten verzeichnet. Die Linken bleiben stabil bei knapp 5%. Die FDP schaffte gerade so die 5%-Hürde ins Parlament. Und die Bürger in Wut, eine rechtspopulistische Wählervereinigung, die erreichten überraschend fast 10%. Zurück zur Wahlsiegerin. Die Bremer SPD hat heute Sondierungsgespräche über mögliche Koalitionen begonnen. Und zwar zunächst einmal mit den Grünen. Frage an unseren Landeskorrespondenten in Bremen, Dietrich Mohaupt. Warum zuerst die Grünen? Ist das alte Verbundenheit?
Ja, also ich würde zumindest sagen, ein pragmatischer Ansatz. Man macht das so, hieß es schon am Wahlabend bei der SPD, als man fragte, mit wem werdet ihr denn wohl als erstes reden. Man macht das so, dass man mit denen redet zuerst, mit denen man in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben. Und das sind dann halt Grüne und Linke. Und nur hat es halt heute Vormittag eben die Grünen erwischt, dass die als Erste dran waren. Andreas Bovenschulte hatte am Wahlabend auch schon allerdings sehr deutlich angekündigt, dass es wirklich jetzt darum gehe, die inhaltlich für Bremen beste Koalition zu finden.
Da gibt es möglicherweise Differenzen an der einen Stelle mit den einen und an der anderen Stelle mit den anderen. Und da muss man gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten am größten. Das haben wir vor der Wahl auch so gesagt. Wir haben nie den Hehl draus gemacht, dass die jetzige Regierung gut zusammengearbeitet hat. Wir haben aber auch gesagt, wir werden, wenn es das Ergebnis hergibt, mit allen demokratischen Parteien sprechen.
Also, wie gesagt, am Vormittag jetzt erstmal die Grünen. Das hat etwa 3 Stunden gedauert. Und seit gut einer Stunde ist jetzt die Linke an der Reihe. Mit der CDU will dann die SPD morgen Nachmittag reden.
Aber für die Grünen ist das ja kein leichter Gang nach der heftigen Wahlschlappe. Und die waren ja schon am Wahlabend. Da hatten die ja schon Konsequenzen gefordert und auch angekündigt. Und gibt es die denn jetzt schon, die Konsequenzen?
Ja, hat sich schon einiges getan in Sachen Konsequenzen. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Maike Schäfer, die war bisher Umwelt- und Verkehrssenatorin unter anderem, die hat bereits ihren Rückzug angekündigt. Die will in der kommenden Legislaturperiode auf gar keinen Fall wieder Senatorin sein, wenn es denn überhaupt eine grüne Regierungsbeteiligung geben sollte. Die beiden Landessprecherinnen, Sprecherinnen, Alexandra Werwart und Florian Pfeffer haben ebenfalls ihren Rückzug angekündigt. Im November wahrscheinlich werden die sich aus der Parteiführung zurückziehen. Und auch die Spitzenkandidatin der Grünen aus Bremerhaven, Sülmez Çolak, die war immerhin Vizepräsidentin der Bürgerschaft in Bremen, die hat Konsequenzen gezogen und sogar die Partei verlassen. Da ist also jede Menge Druck auf dem Kessel, schon einiges an Dampf abgelassen, aber da tut sich noch einiges. Trotzdem präsentierten sich die beiden noch Landessprecherinnen, Landesvorsitzenden heute zum Auftakt der Sondierungsgespräche bei der SPD, naja, ich sag's mal, tapfer optimistisch.
Wir sind gut vorbereitet, wir kennen uns zwischen SPD und Grünen schon lange. Und dementsprechend freue ich mich auf die Gespräche.
Das werden wir ja gleich sehen, an welchen Stellen wir Gesprächsbedarf haben. Also wir wissen natürlich, wie die Wahl für uns ausgegangen ist, aber gehen dennoch auch optimistisch und selbstbewusst in die Gespräche. Wir haben ja ein gutes Verhältnis miteinander.
Ob das allerdings reichen wird mit diesem guten Verhältnis, da ja, gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Klingt alles ein bisschen sehr nach Zweckoptimismus. Man muss wirklich schauen, was da jetzt bei rauskommt. Das, wie gesagt, entscheidet sich dann auch am Mittwoch erst, wenn Landesvorstand der SPD entscheidet, mit wem wollen wir denn nun wirklich reden.
Erstmal am Sonntag sind dann die Gespräche mit der Bremer CDU anberaumt. Wie groß sind denn die Chancen für eine große Koalition unter SPD-Führung?
Stehen gar nicht so schlecht, wenn man da mal so ein bisschen reinhört, was auch so die CDU schon am Sonntag nach der Wahl direkt gesagt hat. Da hatten die sich schon klar positioniert. Der Spitzenkandidat Frank Imhoff hat gesagt, dass die grün-rote Koalition durch die Verluste der Grünen so geschwächt sei, dass sie in Zukunft wirklich nicht mehr unbedingt als Partner für die SPD in Frage kommen könne. So hat er sich da geäußert. Die CDU stehe auf jeden Fall bereit, um eine Koalition der Vernunft zu bilden. Es gäbe jede Menge inhaltliche Schnittstellen und das wolle man versuchen, jetzt dann in diesen Sondierungen und eventuell auch Koalitionsgesprächen rüberzubringen.
Aber ist denn eine Zusammenarbeit mit der CDU verlockend für Andreas Bovenschulte und seine SPD? Was könnte daran verlockend sein?
Naja, er hat die Chance, den grünen Zankapfel, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen loszuwerden. Das könnte so ein bisschen ein Befreiungsschlag für seine Koalition werden. Er hat so einen kriselnden Koalitionspartner in der Findungsphase vor Augen. Die haben ja nun wirklich eine Schlappe in der Wahl kassiert, die Grünen. Und das als Partner an der Seite zu haben, das ist nicht unbedingt leicht. Da könnte ich mir vorstellen, dass der Bürgermeister Bovenschulte dem aus dem Wege gehen will, indem er sagt, dann lieber mit der CDU. Das hieße natürlich automatisch auch das Aus für die Linken in irgendeiner Form an der Regierung sich zu beteiligen, die eigentlich ja gar nicht viel falsch gemacht haben oder gar nichts in der Koalition mit SPD und Grünen in den vergangenen 4 Jahren. Die haben wieder ein ausgezeichnetes Wahlergebnis eingefahren, 11%. Fast 12% sogar und könnten am Ende trotzdem raus sein aus der Regierungsverantwortung. Das ist also ganz, ganz bitter, eine ganz schwierige Situation, auf die sie aber so derzeit überhaupt gar keinen Einfluss haben. Und wie gesagt, die SPD wird sich erst am kommenden Mittwoch dann entscheiden, mit wem sie wirklich in Koalitionsgespräche geht. Da gibt es einen Landesvorstand, der sich dann trifft und da wird man schauen, wohin geht die Reise dann wirklich. Wie gesagt, spricht derzeit einiges dafür, dass die CDU gar nicht so schlechte Karten hätte, da Juniorpartner in einer großen Koalition zu werden.
In Bremen haben die Sondierungsgespräche begonnen. Dietrich Mohaupt war das mit Hintergrundinfos. Vielen Dank. Deutschland ist unsicherer geworden. Die Anzahl der Verbrechen in der Bundesrepublik ist deutlich gestiegen. Das belegt die aktuelle Kriminalstatistik. Dabei fällt vor allem auf, dass mehr Fälle von Kinderpornografie im Internet registriert wurden als je zuvor. Und fast die Hälfte der festgestellten Täter und Täterinnen sind Kinder oder Jugendliche. Viele junge Menschen haben keine Ahnung davon, dass sie sich schon als 14-Jährige strafbar machen, wenn sie Nacktselfies oder sexuell aufreizende Videos besitzen oder teilen. Umso wichtiger ist die Aufklärung darüber an Schulen. Silke Hasselmann hat eine Rostocker Rechtsanwältin getroffen, die Kinder und Jugendliche in Seminaren stark macht gegen Cybermobbing und Pornografie.
Ja, Paul aus der 10. 16 ist er, meldet sich bei Nele, die ist 12, über WhatsApp. Sie gehen auf eine Schule.
Mittwoch, kurz nach 8 Uhr, Gesa Stückmann steht dezent geschminkt und gut ausgeleuchtet in ihrem Rostocker Bürozimmer. Das hat sie zu einem kleinen Internetstudio umgebaut. Sie schaut freundlich in die laufende Webkamera und spricht Schüler aus 7 Klassen der Stufen 5 und 6 an. Die sitzen in ihren Schulen in Sachsen und Nordrhein-Westfalen.
Okay, kleine Frage an euch. Juliane schickt ein Selfie in Unterwäsche an ihren Freund Hannes. Die waren ein Paar. Und Hannes schickt es leider einem Freund weiter und dann haben es plötzlich alle an der Schule. Alle zeigen auf sie, hetzen, lästern über sie, schließen sie aus Gruppen aus, beleidigen sie und sie will nicht mehr in die Schule gehen. Ja, und von euch möchte ich jetzt wissen, wer hat sich denn da bitteschön strafbar gemacht? Wer hat was Verbotenes gemacht? Der Hannes, als er das Foto über Bluetooth teilte, Vanessa, die es in der WhatsApp-Gruppe teilte oder Kilian, der es bei Instagram postete?
In 2 zusammenhängenden Unterrichtsstunden erfahren die Schüler von Gesa Stückmann, was es mit dem Recht am eigenen Bild auf sich hat und dass nicht einmal ihre Eltern ungefragt Fotos oder Videoaufnahmen von ihnen ins Internet stellen oder über soziale Dienste teilen dürfen. Ob Grundschüler oder Gymnasiasten, die Rostocker Anwältin nimmt sie alle ernst, trotzdem oder gerade deshalb verzichtet sie auf kompliziertes Juristendeutsch.
Sexy Selfies könnt ihr euch vielleicht jetzt noch nicht vorstellen, dass man sowas macht. In den höheren Klassen weiß ich, ist das schon mal eher der Fall. Und auch Erwachsene machen sowas natürlich. Ja, und es ist ja nicht verboten, ein sexy Selfie zu machen. Aber es ist gefährlich, das auf seinen Geräten gespeichert zu lassen. Denn mein Handy kann gehackt werden, jemand hat mein Passwort mitbekommen. Ja, und dann landet so ein Foto im Internet.
Ich habe eine Info für euch. Heute Abend, morgen Abend.
Anfang Mai in Rostock, knapp 300 Schüler aus ganz Deutschland treffen sich für 3 Tage zur Bundesjugendkonferenz Medien. Gesa Stückmann geht von Tisch zu Tisch. Sie begrüßt die Jungs und Mädchen persönlich. Es sind Medienscouts, die ihren Mitschülern ehrenamtlich als Anlaufstelle bei Problemen zur Verfügung stehen. So wie Andreas Neimeier aus der 11. Klasse an der Don Bosco-Schule Rostock.
Wir arbeiten Projekte aus zum Themen wie Cybermobbing, sexualisierte Gewalt im Netz etc., dass unerlaubt Videos gedreht und verschickt werden, bearbeitet werden von Schülern, die das überhaupt nicht möchten und ja, dadurch natürlich auch ganz schön bedrängt werden dann und auch wiederum Angst haben, vielleicht über sowas zu sprechen, gehen damit in Klassen, vor allem jüngere Klassen, 5. Klasse, 6., 7. und machen da Workshops mit den Schülern.
Seit 2016 setzt Rechtsanwältin Gesa Stückmann ihre Idee vom regelmäßigen Austausch der Medienscouts um. Die Rostocker Konferenz wird unterstützt von der Techniker Krankenkasse und die Anwältin selbst stets mittendrin.
Ja, das Thema meines Vortrags dieses Jahr war sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen. Das ist ein Thema an allen Schulen in Deutschland, weil die Kinder die digitalen Medien einfach immer früher nutzen, immer mehr nutzen, immer weniger, ja, wissen auch die Eltern, was die Kinder damit machen. Und von daher ist das ein Riesenthema, was natürlich auch rechtlich ganz viel Sprengstoff bietet. Allein dieser Fakt, dass Jugendliche, aber auch Kinder, vielleicht kurz zur Klarstellung, bis 14 ist man im Strafrecht ein Kind und ab 14 ist man Jugendlicher. Dass Kinder und Jugendliche heute Nacktselfies machen und diese anderen schicken. Und da sind wir einfach heute sofort dabei, dass das Kinder- bzw. Jugendpornografie ist. Und das hat es früher nicht gegeben.
Früher, das ist vor 2021. Seitdem macht sich laut verschärftem Gesetz nicht nur strafbar, wer Darstellungen von Kindesmissbrauch herstellt, besitzt oder verbreitet, sondern ebenso, wenn es sich um sexualisierte Schnappschüsse und Nacktselfies handelt, egal ob erbeten oder nicht. Kein Wunder, dass sich die Zahl der Hinweise auf eine solche Straftat von 2021 bis 2022 bundesweit verdoppelt hat und zwischen 35% und 40% der Täterinnen und Täter minderjährig sind. Dass sie ihre Vorträge dazu mittlerweile nicht mehr direkt in den Klassen hält, erklärt Gesa Stückmann übrigens so.
Es hat sich gezeigt, wenn ich mich am Ende des Webinars auf Knopfdruck aus dem Raum wegbeame, sozusagen, ich bin dann mal weg, dann sind die Schüler mit dem Lehrer, Schulsozialarbeiter allein. Und dann berichten sie von eigenen Erlebnissen. Und das wäre nicht der Fall, wenn ich als Rechtsanwältin noch vorne stehe. Und die Schulsozialarbeiter sagen, die stehen hinter Schlange bei mir, weil sie eben gemerkt haben, hey, ich habe ja Rechte und es ist gar nicht richtig, was die da machen. Und dann kommen viele Dinge hoch, die man vielleicht erahnt hat, wo man merkt, oh, da ist eine schlechte Stimmung in der Klasse, aber nicht wusste, woran es liegt.
Okay, ich schließe die Umfrage. So, in allen Klassen wird gesagt, Hannes, als er das Foto über Bluetooth geteilt hat. Richtig.
Zurück im Cybermobbing-Webinar für die Klassenstufen 5 und 6. Gesa Stückmann schaut auf die Antworten zu ihrer Umfrage und freut sich. Fast alle antworten korrekt, dass sich jeder strafbar macht, der Julianes Unterwäschefoto ohne ihre Zustimmung weiterleitet.
Und wie ging das da weiter? Die Polizei hat sich alle Handys geben lassen, wo sie gesehen hat, wer es wem, wo, wie geschickt hat. Die Handys darf die Polizei dann behalten, die muss sie nicht zurückgeben, die sind weg. Und aus der ersten Strafanzeige, aus dem ersten Brief der Polizei, wurden über 40 Strafanzeigen in dem Fall. Jeder, der es irgendwie geteilt hat.
Der Kampf gegen Cybermobbing und Pornografie an Schulen. Sie hörten eine Reportage von Silke Hasselmann. Fehlende Kenntnisse und fehlende Übung können tödlich sein. Das gilt ganz besonders für Frauen und Männer im Krieg, an der Front. Um die Ukrainer an der Front gegen Russland zu stärken, startete vor einem halben Jahr die europäische Ausbildungsmission. Tausende ukrainische Soldaten werden seither in unterschiedlichen Fähigkeiten ausgebildet. Auch in Deutschland und auch in Baden-Württemberg, und zwar in Städten am Kalten Markt auf der Schwäbischen Alb. Hunderte ukrainische Soldaten wurden dort seit Januar für das Räumen von Minen trainiert, in der Kampfmittelabwehrschule. Meine Kollegin Magdalena Knöller durfte erstmals und exklusiv für die ARD bei einem Training dabei sein.
Gut, I will start the order with a short Letzte Einweisung des deutschen Ausbilders. Dann geht es ab in den Wald. Die Übung beginnt mit einem Angriff, raus aus der Deckung. Unten in der Senke ein Dorf. Dort sitzt der Feind. Er hat die ukrainischen Angreifer schon entdeckt. Gefecht mit Schusswechseln. Leuchtkugeln fliegen durch die Luft, die Sicht ist teilweise durch Qualm verdeckt. Der Angriff muss jetzt schnell gehen, obwohl die ukrainischen Soldaten wissen, dass das Gebiet vermint ist. Der Feind könnte überall Minen und Sprengfallen versteckt haben. Aber jetzt zählt Geschwindigkeit vor Sicherheit. Das Ziel? Im Dorf ein Haus nach dem anderen erobern, den Feind vernichten. So der Auftrag der deutschen und internationalen Ausbilder. Plötzlich ruft ein ukrainischer Soldat seine Kameraden zurück. Er hat eine Mine im Dickicht entdeckt. Zu spät für einen seiner Kameraden. Die Mine ist explodiert, ausgelöst durch einen Stolperdraht. Auf dem Militärgelände in Stetten am Kalten Markt ist alles nur Übung. Übung für den Ernstfall. Die ukrainischen Soldaten gehen nach 3 Wochen zurück an die Front, im Einsatz gegen Russland. Juri zum Beispiel. Er ist 25 Jahre alt und heißt in Wirklichkeit anders. Er hat seine Frau und Familie seit über 9 Monaten nicht gesehen.
Er befindet sich schon lange in den Streitkräften und das war schon immer sein Wunsch, bei den Minenräumen dabei zu sein.
Er hat unter anderem in der Ostukraine in Donetsk gekämpft. Durch den Schal und die schwarze Sonnenbrille im Gesicht, die er aus Sicherheitsgründen trägt, ist keine Mimik erkennbar.
3 Feind frei! Wir greifen weiter auf 4 ankommen.
Das Kommando wird durch Dolmetscher auf dem Trainingsfeld übersetzt. Nach gut 20 Minuten ist das Dorf feindfrei, wie es hier heißt, also erobert. Es geht ans Gebiet absuchen, nach Minen, mit einem Detektor die Straße entlang. Auf einem Hügel sitzt eine Splittermine. Dicht an dicht nähern sich die Ukrainer ihr zu dritt. Nicht gut, melden ihnen die Ausbilder zurück. Im Ernstfall könnten so 3 Mann auf einen Schlag getötet werden. Genau dafür ist die Übung ja da. Für mehr Sicherheit im Krieg. Minutiös entschärft einer der 3 die Mine. Anschließend schaffen sie noch die großen, dicken, runden Panzerabwehrminen von der Straße mit Hilfe eines Seils aus der Entfernung. Ruhe und Geschicklichkeit sind gefragt. Geschafft. Der Weg ist frei. Der oberste Chef der Pioniere der Bundeswehr, Brigadegeneral Uwe Alexander Becker, schaut sich das Training an. Was geht ihm gerade durch den Kopf?
Meine Gedanken sind da tatsächlich beim Krieg in der Ukraine und bei dem, auf das wir die ukrainischen Soldaten hier vorbereiten. Das ist sicherlich etwas, was für uns ein Stück weit ungewöhnlich ist. Wir kennen es zum Teil aus den Einsätzen, aber mit der Ausbildung, die wir hier mit den ukrainischen Soldaten machen, schicken wir sie in den Krieg.
Mit ihm vor Ort Oberst Michael Frick. Er leitet die Kampfmittelabwehrschule auf der Schwäbischen Alb. Die Ausbildung der Ukrainer sei eine Win-Win-Situation, also auch ein Gewinn für die Bundeswehr, sagt er.
Unsere Soldaten lernen natürlich auch von den Ukrainern selbst, von deren Erfahrungen, die jetzt im Kampf an der Front haben. Da nehmen wir natürlich auch ein Stück weit Erfahrungen mit, um das dann für unsere eigene Weiterbildung zu nutzen.
Juri aus der Ukraine ist dankbar für die Ausbildung in Deutschland. Während seine Kameraden gerade an der Front kämpfen, versucht er in den 3 Wochen in Städten am Kalten Markt alles an Wissen, Erfahrung und Training mitzunehmen, was geht, sagt er.
Die ukrainischen Kräfte hier, die wissen, dass es eine Ausbildung ist für realen Kampf und die nehmen es sehr ernst, deswegen gibt es auch keine endgültige Entspannung. Und die führen das alles mit größter Sorgfalt durch, dass sie möglichst vieles mitnehmen.
Wie ukrainische Soldaten auf der Schwäbischen Alb im Minenräumen ausgebildet werden. Sie hörten eine Reportage von Magdalena Knöller. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.